Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Work Capacity steigern durch Overreaching, Programming bei schlechten und bei guten Hebeln und die Fortsetzung der Debatte um Tonnage als Metrik.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host, Mr. Maximilian Rabe.
Hallo, Falk.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Wir haben gerade schon vorher ein bisschen off-topic gequatscht über Kochen, über Filme, über unseren Kochfilm-Podcast, der irgendwann rauskommt.
Irgendwann kommt der Tag.
Warm geredet. Ja, droppt uns einen Kommentar, wenn ihr wollt, dass wir mehr über Filme und Kochen reden. Und dann werden wir die Brücke finden, wie wir es mit Powerlifting verbinden, obwohl ich das noch nicht so ganz sehe.
Da müssen wir dann einen Haufen Braveheart-Analogien oder so. Ich habe letztens Braveheart zum ersten Mal geguckt. Da sind wir schon beim Thema Filme.
Ich fand, das war ja Mel Gibson, ne?
Ja.
Und ich dachte, das wird so ein richtiger, typischer, ja, der läuft so auf RTL, das ist so ein Klassiker in Anführungszeichen, aber das ist so ein Klassiker wie Dinner for One. Ist halt so eine Tradition, aber ist jetzt nicht mega geil, so dachte ich mir. So ein Film. Mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ja, sowas wie Kevin allein zu Hause oder so, ne? Ist ein guter Film, aber ist jetzt nicht so, wow, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Und dachte, so ein Film wird das auch. Und ich kann mich null an die Story erinnern. Das heißt, ich kann ihn bald auch nochmal wieder gucken. Ich liebe sowas, dass man weiß, ein Film war geil, aber man kann sich eigentlich an nichts mehr erinnern. Aber ich habe den gesehen und dachte mir so, hä, das ist ja übelst der geile Film.
Ja.
Das war meine Experience. Aber weil ich wahrscheinlich auch, weil ich so mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen bin. Wie war's für dich? Was hat das mit Kochen und Sport zu tun?
Also, naja, mit Sport, wenn man möchte, sicherlich einiges. Mit Kochen jetzt nicht so viel. Aber ich mag den Soundtrack ja sehr. Den habe ich also unabhängig vom Film schon ein paar Mal gehört. Und dann mir so, okay, dann kann man hier so die Klassiker-Work mal noch so ein bisschen abarbeiten.
Ja.
Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es der most epic Film wird, den ich jemals gesehen haben werde, aber es war jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber ansonsten insgesamt war der sehr gut. Also der hatte ein gutes Tempo, der geht ja fast 3 Stunden. Aber irgendwie geht's da sehr schnell zur Sache und der verliert sich zumindest nicht so sehr in Details. Also ich hatte immer den Eindruck, naja, du hast jetzt so eine Schlacht und die ist dann gewonnen. Schnell. Und dann geht's weiter zur nächsten Schlacht und die ist dann auch gewonnen. Und alles, was so erstmal aussichtslos scheint, ist sehr, sehr schnell überwunden. Die sind nicht. Spoiler-Alarm.
Das hat mich auch mal bei der Pater abgeschreckt, dass es mir zu langatmig war. Und klar, vielleicht muss man sich auch für so einen Film, der jetzt ein anderes Erzähltempo hat, ein bisschen Zeit nehmen auch. Mhm. Aber habe ich halt nie gehabt, so ein bisschen. Und dann war es immer so, ah ja, guck jetzt was anderes. Guck ich ein andermal dann. Also weiß nicht, da muss ich mir auch nochmal Zeit nehmen.
Ja, der Pate bei mir übrigens auch noch. Das ist natürlich jetzt.
Ach, das können wir dann zusammen in der nächsten
Shame,
Folge.
Shame on me, aber ja, den müssen wir auch noch gucken.
Also, alle 3 Teile. Aber um mal wieder jetzt zum Thema Sport zurückzukommen, auch finde ich, ein sehr guter Tipp vorm Wettkampf. Das habe ich aus einer anderen Sportart. Da haben die immer gesagt, ja, guck dir irgendeinen epischen Kampffilm vorher an, so. Vom irgendwie Wettkampftag. Und das ist richtig geil. Vor allen Dingen, wenn du so den Tag, wo du vielleicht Anreise hast und den nächsten Morgen musst du dann hin. Mega geil, einfach so einen Film aufs Handy ziehen, Kopfhörer rein und dann hast du so dieses Bahn-Dings, geht an dir vorbei und du bist aber in deiner Welt. Du wirst mal kurz rausgerissen aus diesem, ach, ich denke nur über den Wettkampf nach, Wettkampf, oh Gott, Panik, Panik, Panik. Bei mir ist es so halt, dann schiebe ich 3 Tage, habe ich dieses ekelhafte Gefühl und will einfach nur, dass ich jetzt bald hinter mich habe, dass es bald losgeht. Und da ist das richtig geil vom Wettkampf, weil du nochmal natürlich dieses, ja, weiß ich nicht, ich habe Gladiator vorher geguckt
sehr
von
gut.
dem Wettkampf.
Sehr gut.
Und das war geil, weil du kriegst natürlich diese epische Heldenkampf, bist motiviert, aber gleichzeitig erscheint dir dein Wettkampf auch nicht mehr als so bedeutend. So, weil du halt natürlich gerade ein episches Spektakel irgendwie erlebt hast, wo Leute um ihr Leben kämpfen und dann ist so, ja geil, ich mache ein bisschen Powerlifting. Aber hast dann gleichzeitig noch diesen Drive und Motivation und ich habe Bock. Und das ist einfach eine richtig gute Ablenkung. So, du denkst dann halt echt dauernd dran und hast eine angenehme Beschäftigung, konnte danach auch richtig gut pennen. Ich weiß auch nicht, das war ein kleiner Geheimtipp.
Ja, vor allem schafft man sich ja dann auch so ein bisschen Routine. Ich bin ja auch so ein Typ, der sich abends gerne irgendwie was anguckt, entweder Serie oder Film, jetzt aktuell, ich habe One Piece angefangen, also guck mir jeden Tag so ein paar Folgen One Piece an und auch abends dann vorm Einschlafen. Also Isa geht ja meistens vor mir ins Bett und dann bin ich nochmal irgendwie Stunde, anderthalb, vielleicht zwei wach.
Acht Stunden wach?
Bin ich auch nochmal acht Stunden wach. und mache dann so Essen für den nächsten Tag und habe dann auch so meine letzte Mahlzeit, da knall mir dann meistens noch ein Skier rein oder so. Und sich da dann nochmal hinzusetzen, sich eine Folge One Piece reinzuziehen oder irgendeine, weiß ich nicht, über die Zeit so ein bisschen einen Film. Und das dann damit abzuschließen, kann man den Tag echt gut abhaken und kann sich dann ins Bett legen und einfach pennen. Und so behält man sich einfach Routine bei. Selbst wenn man da jetzt irgendwie on the road ist und auf einen Wettkampf fährt, kann man sich ja wenigstens so die Grundzüge dieser Routine beibehalten und kann sich dann auch so ein bisschen beruhigen, ne, kann dann besser schlafen. Und das wird im Zweifelsfall dann nur zuträglich sein.
Wo ich dann
sein.
Nicht empfehlen kann, für jeden sich Filme nochmal reinzuziehen am Abend, um besser zu schlafen. Also da ist bei mir genau das Gegenteil, dass ich dann eher weitergucken will und nächste Folge. Also, aber Routine ist es gut, ja.
Ja.
Dass man da irgendwie wieder was sein Ritual reinkriegt.
Ja, also hauen wir demnächst eine Filmliste raus. Die Filme, die ihr vor eurem Wettkampf gucken solltet.
Das ist geil, ja.
Top,
ich hatte ja auch, es ist sowieso sehr individuell, das wird einfach die bessere Liste. Ich habe neulich wieder vom Bundesschachtrainer, der ist auch so ein Filmnerd und hat dann seine Liste seiner Lieblingsfilme, irgendwie New York Times hat irgendwie so Most Influential 2000er Movies oder sowas und er hat dann seine Liste quasi vorgestellt, was er machen würde und die war dann auch sehr, sehr individuell, also da war dann glaube ich auch irgendwie sowas wie Superbad dabei und er sagt, ey, das ist einfach für ihn auch sowas wie Anchorman, sowas fehlt einfach heutzutage, diese blöde Komödien.
Finde ich aber auch, Alter. Also, wir haben letztens nochmal Big Lebowski geguckt und dachten mir so, also irgendwie heutzutage kommen solche Filme nicht mehr ins Kino. Du kommst dann,
es gibt nur noch diese Rom-Coms und
Ryan Reynolds
Super Epic Marvel. Ja, also, Super Epic Marvel-Filme. Ja. Das Netflix-Modell wird halt gefahren. Und die Musik ist auch noch an den Spotify.
Aber selbst da, also die Netflix-Filme, die da rauskommen, sind ja dann auch alle irgendwie komplett gleich. Also es kommt ja nichts Originelles mehr. Und also ich finde es schwierig, sich da irgendwas Cooles zu finden. Ne?
Du kriegst halt genau das vorgesetzt und es wird halt viel mehr produziert auch, ne? Und das viel mehr produziert ist halt nicht mehr Diversität.
Diversität.
Heißt das so?
Diversität wäre das Substantiv.
Ich kenne mich mit solchen Quatschwörtern nicht aus.
Ich bin weiß und männlich.
Ja, steht in meinem Personalausweis. Ich glaube, das steht wirklich im Personalausweis, oder?
Hautfarbe nicht.
Ne? Steht da nicht irgendwas mit, Staatsangehörigkeit nur, ne? Sport. Powerlifting.
Sport. Kniebeugen.
Sonst so. Ich kenne hier jemanden, der hat mir gesagt, er wurde von der Walze überfahren und ist jetzt in einer schönen Deload Week.
Ja, den kenne ich auch. Den sehe ich jeden Morgen.
In der verdienten Deload Week.
Jeden Morgen im Spiegel. Also, jetzt wirklich lange nicht mehr. Aber jetzt nach dem Makro, den wir ja letzten Sonntag quasi gefinisht haben, habe ich mich wirklich gefühlt, als hätte mich ein 16-Tonner mit einem Kuhfänger erwischt. Also wirklich volle Bude. Zerfetzt.
Kuhfänger, dieses Wort.
Junge. Geil, oder? Mittlerweile geht's wieder. Ich habe ja auch gestern noch eine relativ leichte Session trainiert, obwohl es auch anstrengend war. Ich muss sagen, ich war schon ganz schön stiff und ist mir schon schwer gefallen irgendwie. Aber hat sich alles ganz gut bewegt. Also habe gestern wieder gebeugt. Mache jetzt zwei Tage Pause und habe dann Freitag noch eine Session und dann geht's nächsten Dienstag weiter. Und dann bin ich glücklich und zufrieden. Aber ja, also das ist so der aktuelle Status. Ermüdung ist recht hoch. Aber das war ein erfolgreicher Makro. Wir sind jetzt wieder in Schlagweite alter Werte. Wir sind noch nicht ganz da, aber es lässt auf jeden Fall viel Hoffnung zu. Und das ist das, was ich mir sehr gewünscht habe von der Progression jetzt, die letzten Blöcke. Und ja, letzte Woche schon besprochen, ne? Also 240 gebeugt, hab 175 gedrückt, das ist jetzt nicht überragend, aber die waren auch relativ leicht.
Ja gut, da haben wir jetzt ja Singles rausgenommen quasi alle.
Genau, also das war ja jetzt handgelenksbedingt Und ja, 2,70 gehoben, auch mit Luft nach oben, würde ich sagen. Und ja, das, ja, gibt, also ist vielversprechend dafür, dass man so in 1 bis 2 Makroblöcken wieder in den alten Ranges ist, wenn man die nicht sogar übertreffen kann.
Ja, das ist das Ziel.
Ja, das sowieso.
Große Schritte und jetzt einfach große Schritte weitergehen.
Genau.
Ich meine, wir haben jetzt ja in 3 Blöcken dann quasi 20 Kilo auf die Beuge und nur 10 Kilo auf den Deadlift, ne?
Also zumindest, ja, was wir gemacht 10, haben. 10 Kilo in absoluten Reserve. Zahlen, aber ich würde sagen, die Qualität des Lifts war schon deutlich besser als die 260 von.
Ja, also 10, 15 quasi. Also geht gut voran und banken jetzt zumindest die Backoffs richtig bergauf. Da können wir später, glaube ich, nochmal zurückkommen, oder? Wir haben uns in den letzten Tagen sehr viel über eine Podcast-Folge unterhalten. Das klingt immer so komisch, Podcast hier überall. Aber quasi ist ja ein Interview, haben wir uns unterhalten. Mit
von
Jason Tremblay.
Kollegen von uns.
Ja. Und hier den Coach von Taylor Atwood und Lia. Obwohl Lia wird einem von Ben Escrow, aber selbes Coaching-Team, sagen wir mal. Dann genau, wie heißt
also
der Joe?
Einer der Joe Jordan, einer der Gründer von TSG. Ja, also Jason Tremblay sollte ja den meisten Leuten ein Begriff sein. Und ja, die, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber der Podcast heißt Barbells and BS und die haben, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so ein Format, dass die Gäste, die sich einladen, einen Hot Take mitbringen sollen. Dann diskutieren die den so ein bisschen und dann ordnen die den ein. Und ja, willst du mal kurz den Jason Tremblay Hot, in Anführungsstrichen, Take präsentieren? Oder hast du den noch vor Augen?
Grob. Also ich habe ja die Kernmessage so ein bisschen vor Augen, aber er sagte, dass Fatigue-Management sich eher darum drehen sollte, über die Zeit progressiv mehr zu machen, um halt mehr Leistung zu bekommen, ne? Und vor allen Dingen, die Message dahinter war ja, dass sich die Leute viel zu viel Angst aufbauen vor Ermüdung. Und eigentlich hat er gesagt, um ihn jetzt wirklich, also das sind nicht meine Worte, aber er hat eigentlich gesagt, alle trainieren wie Pussys, oder?
Also das hat er ja jetzt oder wörtlich auch nicht
slash,
gesagt, aber
slash Schlappschwänze, um inklusiv zu bleiben.
Genau.
Also im Prinzip hat er das aber so rübergebracht, ne? Also nach dem Motto, es hat ihn so ein bisschen frustriert, dass sehr viel Betonung auf Fatigue-Management und wie machen wir den Mikrozyklus, dass wir immer fit sind am Primary Day. Darum ging es halt viel. Und dass er so ein bisschen diese Experimentierfreudigkeit vermisst und auch diesen, wir hauen jetzt einfach mal auf die Kacke und machen, was notwendig ist.
Ja.
Und er glaubt aber, dass es wichtig ist, um auf dem höchsten Level halt ja, Leistung zu bringen, knüpft so ein bisschen an unsere letzte Folge an, wo wir uns ja auch unterhalten haben über das Thema, ob jetzt mehr immer mehr ist. Und er hat gesagt, na, weniger ist auf jeden Fall nicht mehr. Also, das kann nicht die Antwort sein, meint er so ein bisschen. Und ja, erzählt so ein bisschen die, oder zieht die Parallelen zu Agatha, zu einem Austin Perkins, der jetzt sehr viel trainiert, zu, auch dass er schon halt sehr lange High Frequency im Programm hatte. Also der Joe Jordan zum Beispiel eine 6-Tage-Woche hat, irgendwie durch sein Schichtsystem, genau, und davon auch 4-mal die Woche SPD macht. Also 4-mal die Trainingswoche, sogar noch häufiger. 4-mal in 6 Tagen quasi.
Genau. Wobei das ja auch dann schon in die Richtung Agatha schlagen würde. Die hat ja jetzt 8-mal SPD in der Woche, also 8-mal in einer 7-Tage-Woche. Und ja, also würde da erstmal zustimmen bei allem, was du gesagt hast, was so den Hot Take mehr oder minder begründet hat, war ja, dass Fatigue-Management eigentlich missverstanden wird als notwendig weniger machen und dass das aber nicht in, also dass es nicht sein Verständnis deckt, sondern er eher sieht, dass man Kapazitäten dafür schaffen muss, um mit Ermüdung besser fertig zu werden. Und ja, also die Frage ist dann halt an der Stelle, und ich meine, wir können das jetzt natürlich aus einer bequem distanzierten Perspektive machen. Ne? Die Jungs, die da in dem Podcast sitzen, die sind ja dann immer sehr, sehr zugewandt solchen Themen und versuchen das ja auch sehr positiv zu bewerten. Aber ich, für mich ist das halt überhaupt kein Hot Take. Also für mich ist das alles, was er gesagt hat, im Wesentlichen Common Sense. Bis auf die Punkte, die er missverstanden hat. Also er sagt ja eigentlich, dass es so langfristig um Progressive Overload geht. Und denke ich mir so, ja gut, aber das ist ja jetzt nichts Neues und das ist jetzt kein super hotter Take. Also das ist ja einfach so Basisprinzip von Kraft- und Widerstandstraining. Das ist jetzt keine große Überraschung. Und dass langfristig weniger machen nicht das Ziel ist. Und dann haben sie ihn ja so ein bisschen da hinein debattiert. Also haben ihm ja dann Beispiel genannt, okay, wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt extrem ermüdet und extrem überlastet zu dir in ein Coaching komme, was wäre denn dann dein erster Schritt? Und dann hat er erstmal so aus Gag gesagt, naja, dann machen wir noch mehr und gucken, was passiert. Haha, alle lachen und dann sagt er, nee, dann würde ich natürlich weniger machen. Und dann denke ich mir so, okay, dann hast du aber dein Hot Take quasi ausgehebelt, also selbst gerade ausgehebelt, weil du verwechselst Fatigue Management mit Progressive Overload. So. Ja, also klar möchte ich langfristig die Kapazitäten schaffen, dafür resistenter und resilienter zu werden. Das ist ja das Ziel und der Zweck von Powerlifting oder Krafttraining generell, klar. Mhm. Aber wenn ich jetzt halt akut mit Ermüdung zu tun habe, dann kann nicht der Schritt sein, mehr zu machen. Also schließt sich ja im Wesentlichen aus. Ich kann ja nicht, wenn mein Unterkörper super stiff ist und ich komplett ermüdet bin, dann beuge ich ja jetzt am Primary oder auch am Secondary, beuge ich ja jetzt nicht aus Prinzip einen Satz mehr oder mach's schwerer oder was weiß ich, sondern da würde ich ja dann schon sagen, ja, okay, wir nehmen hier mal was raus so und schauen mal, ob sich das vielleicht ein bisschen besser ausgeht.
Naja, ich muss sagen, das würde ja auch so ein bisschen Strohmann-mäßig das darstellen, was die, ich habe jetzt, das benutze ich jetzt öfter, Steelman und Strohmann. Aber es ist ja jetzt nicht die Version von seinem Argument, die man auch so verwenden würde. Also, was ich damit sagen will, er sagt ja selber, wenn jemand hinkommt und sagt, ey, ich komme nicht weiter und bin aber ganz schön K.O., dann würde er natürlich nicht sagen, ja, lass erstmal mehr machen, sondern sein Startpunkt ist zumindest, wir würden erstmal weniger machen, um die Minimum Effective Dose zu finden, wo wir gerade so Fortschritt machen. Und dann aber direkt versuchen, ja, er bezeichnet das so, er schätzt ein, was du seiner Meinung nach für eine Dosis brauchst an Workload, Tonnage, Tage, Sätze. Und dann will er dich langsam dahin bringen, dass du das schaffst und bewältigst. Und das ist ja auch generell das Konzept. Also wir haben ja eher ein Konzept, dass wir ein Volumen suchen, wo wir denken, der Athlet macht da Fortschritt. Und dann steigern wir progressiv die Intensität. Manchmal heißt das, wir erhöhen die, aber der Athlet wird auch gleichzeitig immer stärker. Und dann ist es einfach auch eine Form von Progressive Overload, dass man einfach immer nur das Gewicht nachzieht. Das heißt, wir steigern die absolute Intensität. Die relative Intensität bleibt aber immer gleich. Würde auf sehr viel hinauslaufen. Man macht mehr Workload, man macht auch mehr Tonnage. Nicht so viel mehr Tonnage, wie wenn man jetzt einfach ein paar Sätze mehr macht. Aber im Prinzip, der Athlet wird stärker, wir erhöhen den Stimulus, er wird weiter stärker, ohne zu überladen. Es würde aber auch passieren, dass wir irgendwann an eine Grenze stoßen und dann gibt es natürlich diesen Weg, okay, pushe ich jetzt, machen wir ein paar Sätze mehr oder pushen wir eher die Intensität. Und ich glaube, vor allen Dingen, wenn jetzt ein Wettkampf nahesteht, wäre der erste Schritt immer erstmal, wir müssen ja sowieso, im Zweifel wird es jetzt nichts bringen, mehr Sätze zu machen, aber erstmal alles leichter zu machen. Im Zweifel würden wir dann wahrscheinlich weiter die Intensität steigern. Und dadurch würde ich schon sagen, dass so Intensität so unser Modifikationstool ist und Volumen eher so unsere Grundbasis. Und bei Jason ist es, glaube ich, ein bisschen andersrum. Weißt du, was ich meine? Dass der Intensität eher als Modulator nimmt, Entschuldigung, als Grundbasis, aber die Sache, wo er Progression erzeugen will, ist vor allen Dingen das Volumen.
Ja, also das greift ja die Frage nach dem Fatigue-Management natürlich auf. Was ist der Unterschied zwischen Fatigue-Management und langfristiger kapazitärer Progression? Und Fatigue-Management sollte natürlich heißen, also wie betrachte ich die Trainingsplanung, damit ich über einen gewissen Zeitraum X nicht zu stark ermüde, und kapazitäre Progression würde ja im Prinzip bedeuten, wie stelle ich sicher, dass die Person langfristig immer mehr ab kann. Und ich denke, dass wir bei der kapazitären Progression einfach von einem Slight Increase in Volume sprechen, na, der sich über einen längeren Zeitraum vollzieht, und Fatigue Management im Zweifelsfall auch eine temporäre Maßnahme sein kann.
Ja, Fatigue Management machst du ja immer. Also das Fatigue genau. einfach eine temporäre Mach. Ja, naja, ich glaube, genau. darum geht es halt, dass er sagt, ich meine, das war ja dein Argument, ne? Es muss ja der Primary trotzdem performen und der Secondary. Und das sage ich ja auch, ne? Dass man es halt irgendwann übertreibt und die performen nicht mehr. Und der Approach wäre in dem Fall, das ist uns erstmal egal, ob was performt. Wir wollen dich erstmal an dein Limit treiben, um deine Kapazität zu steigern von dem, was du abkannst. Und dann machen wir quasi weiter nach Schema F und du wirst stärker. Und ich glaube, während wir uns mehr auf dieses Schema F konzentrieren, wie man das optimiert, und ich bin auch der Meinung, das fehlt sehr, sehr stark bei TSG. Wenn ich mir angucke, wie die das ordnen, wie die Sessions machen, wie viel da die Leute sich verletzen, überlastet sind, und wir haben auch drüber geredet, was für ein Schlag an Leuten, die halt auch im Coaching haben, ne, dann bin ich der Meinung, dass man da sehr viel rausholen könnte. Wo ich aber schon denke, was ich sehr interessant finde, ist, dass man wirklich sagt, hey, wir ignorieren jetzt kurzfristig mal wirklich die Leistung, die du bringst und pushen dich mal eher über Reps und Volumen an dein Limit, weil das ja jetzt wahrscheinlich bei uns eher durch Intensität sein wird, dass das Limit erreicht ist oder so eine Kombination aus Intensität, aber dass wir wirklich so den niedrigsten Bereich an Intensität finden, wo man Progress macht, dafür vielleicht viel braucht, aber dann auch sehr, sehr viel macht, um dadurch dann wirklich vielleicht langfristiger mehr abzukönnen. Finde ich ein interessantes Konzept. Es fällt mir auch schwer zu überlegen, wie man das verbinden könnte und gleichzeitig macht. Man muss wahrscheinlich schon so phasenmäßig trennen oder kann das vielleicht so ein bisschen leichter eine Light-Version davon machen. Ich finde das halt viel zu extrem, wie die das machen, ne? Das wäre so meine Kritik.
Ja.
Ein Take, den ich total nachvollziehen kann, da würde ich gerne mal deine Meinung wissen. Er sagt ja, frag dich mal, wie du, wenn du weißt, du musst mehr machen, um besser zu werden. Also irgendwas muss ja steigen. Das heißt, du willst im nächsten Block mehr Leistung bringen können. Was würdest du diesem Block machen, wenn du weißt, du musst im nächsten Block mehr Leistung bringen?
Ja, ja.
Und das fand ich eine richtig gute Frage.
Die Frage fand ich auch sehr gut, das stimmt. Und er beantwortet die ja auch mit, du wirst wahrscheinlich nicht weniger machen und überträgt das ja dann auf verschiedene Modelle, also zum einen auf den gesamten Block, aber auch auf die Woche und später dann im Gespräch kommen die ja dann auf das Joe Jordan Agata Shitko Beispiel und sprechen dann darüber, wie man jetzt die Trainingstage gestaltet, damit andere Trainingstage sich gut anfühlen oder nicht. Und dass es da verschiedene Approaches gibt. Und zum einen kann das halt sein, dass man, also dass Leute so relativ schwere Tage brauchen, um an den noch schweren Tagen gut zu performen, um sich halt gut vorbereitet zu fühlen, um dann einen guten Stimulus zu haben. Und dann andere halt sehr, sehr leichte Tage brauchen, wobei er da dann schon so ein bisschen kontra ist und das sehr in Frage stellt, was Pavel mit Agata zum Beispiel macht. Aber da, ja, spricht er ja im Prinzip davon. Ja, also was muss ich machen, um an den Tagen, an denen es drauf ankommt, gut zu sein? Und er tendiert ja dazu zu sagen, es ist eher mehr und nicht weniger. Also man muss einen größeren Stimulus erzeugen, damit man einen besseren Payoff davon hat. Und ich würde im Prinzip auch zustimmen, würde aber nicht sagen, dass ich, das ist jetzt mein Beispiel, das hat jetzt mit ihm erstmal nicht so viel zu tun, aber wenn wir jetzt eine Woche 4 am Ende von einem Makroblock betrachten, bei der ich halt relativ hohe absolute Intensitäten fahre und bei dem ich dann am Ende sehr ermüdet bin, so wie ich das jetzt gerade habe, würde ich wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass ich im Folgeblock Top-Performance in den Singles bringe, sondern ich müsste halt schauen, wie finde ich den Sweet Spot an Intensität und Volumen, bei dem ich weiß, der bringt mir genug Stimulus, ermüdet mich aber auch nicht zu sehr, um dann im Folgeblock halt gut performen zu können.
Wir haben uns ja auch ein Video angeschaut, eine kleine Weiterbildungslektüre, war ein kleines Mini-Seminar über Programming für verschiedene Hebel, sowohl einmal beim Heben als auch beim Squat. Und das hat mich auch sehr, eine Polarisierung von den beiden, nämlich sehr, sehr gute Hebel, hat mich sehr an das TSG-Programming erinnert. Da wird gesagt, im Gegensatz zu jemandem, der schlechte Hebel hat, kann man halt bei sehr guten Hebeln sehr viel Volumen ab, sehr hohe Reps, weil man einfach sehr effizient in der Position ist. man verträgt höhere durchschnittliche APIs, kann die dann auch halten, kann auch mehr mit Straight Sets auf einer hohen Intensität die durchhalten und schafft halt, wo andere nur Vierer schaffen, vielleicht auch sogar Achter in der Beuge. Und die zweite Sache ist, dass das für solche Leute, die sehr, sehr, sehr aufrecht beugen, ne, die kurze Gliedmaße haben, vielleicht langen Torso im Vergleich, dass es der beste Hypertrophie-Stimulus gleichzeitig für sie ist. Also es ist das beste Conditioning, Krafttraining und Hypertrophie-Stimulus, weil sie nicht so viel Ermüdung daraus ziehen. Also Ermüdung ist halt natürlich trotzdem anstrengend, aber sie haben halt sehr viele axiale Beladung und das ist ja meistens so das Limit von dem, wie viel man beugen kann. Wann bin ich einfach im unteren Rücken vertiegt und was damit oft gleichzusetzen ist, ist so ein Nervensystem, wie doll das vertiegt ist. Ne? Merkt man ja beim Deadlift und bei Pendlay Rows, dass die da einfach auch einen platt machen. Wenn man sehr aufrecht beugt, ist es quasi wie eine sehr spezifische Beinpresse oder sehr spezifische Hack-Squat, weil es direkt der Competition-Lift ist, der aber auch einen super Stimulus hat. Man kann ihn nah ins Muskelversagen treiben, man hat dadurch auch die Quads wachsen dadurch, sie werden auch sehr schön direkt getroffen. Und dann macht es Sinn und ist doch quasi nötig, einfach sehr viel spezifisch zu beugen. Und als ich das so gehört habe, habe ich halt direkt an TSG gedacht und denke mir, Moment, was haben die eigentlich für Athleten? Taylor Atwood. Und als ich genau diese Debatte zwischen gute Hebel, du kannst mega viel machen, musst wahrscheinlich auch mega viel machen, direkt spezifisch in deiner Beuge, schlechte Hebel, da kam nämlich genau der Take, den Jason nicht gebracht hat. Und da kam eher dieser Gegenteil, guck mal an, wie Haftor Bjornsson trainiert, ne? Der macht 2 Sätze Beuge und dann ein paar Leg Extension, dann war's das. Das war von John O'Reilly ein Seminar, hat er direkt gesagt, weniger ist einfach mehr. Und er sagt, das siehst du direkt an Leuten wie Bob Matthews und wie sie nicht alle heißen, Brandon Petrie, Ashton Rusker. Die machen mega Erfolg und die machen weniger, weil sie gemerkt haben, die vertragen einfach nicht. Und da geht's darum, wirklich, wie viel kriege ich hier noch Quality Work rein? Fand ich einen sehr schönen Ansatz, dass man gesagt hat, ich gucke mir an, ab wie viel Sätzen reicht nicht mal eine starke Reduktion der Intensität und man müsste lächerlich runtergehen. Ab wie viel Sätzen bricht die Technik ein und man merkt, oh, jetzt hier, der Athlet hat einfach keine Kraft mehr, sich ordentlich zu bracen und ordentlich in den Quads zu bleiben. Die Technik wird sichtlich schlechter und auch weniger kommspezifisch. Das ist Junk Volume und man sollte nur den Part reinkriegen, wo man noch Qualität rauskommen kann. Das sind dann eher eine Peak-Intensität, dann ein paar eher leichtere Intensitäten und dann ist meist auch schon Schluss. Und den Rest muss man über Accessories nachholen, die dann die Lücke füllen. Und da wurde mir so ein bisschen klar, dieses Beispiel habe ich schon mal gehört und da wurde bei diesem Gute-Hebel-Beispiel direkt Taylor Atwood genannt als Beispiel. So, zum Beispiel, wenn du Taylor Atwood bist, dann nö. Und ja, weiß ich nicht. Ich finde, das beschreibt auch so ein bisschen den TSG-Stuff auch so ein bisschen. Ich meine, du meinst, dass sie halt nicht die besten Hebel, aber der Joe Jordan, wie ist der Perrault?
Nicolas Perrault? Nicolas Perrault.
Hat er nicht auch eine übelst aufrechte Beuge?
Ah, nee, das würde ich nicht sagen.
Nächste These direkt widerlegt. Aber ja, es gibt schon einen bestimmten Schlag, die darauf gut anspringen.
Genau, es wäre ja auch wirklich vermessen zu sagen, ich gucke jetzt nebenbei nochmal kurz, nicht, dass ich hier Scheiß erzähle.
Der ist auch, glaube ich, nicht bei Jason direkt, ne? Und das habe ich auch schon gehört, dass... Das kann ich nicht sagen. Zitat von einer unbekannten Person, dass da andere Coaches bei TSG ein bisschen kreativer noch rangehen würden. Obwohl ich das nicht so trennen würde, aber ich glaube, dieses System funktioniert halt wirklich sehr gut, dieses sehr spezifisch, sehr viel Volumen, sehr doll das Pushen. Das funktioniert halt bei Leuten, die sehr gute Hebel haben, sehr, sehr gut. Aber es funktioniert halt überhaupt nicht bei Leuten, die schlechte Hebel haben.
Ja, die machst du damit halt kaputt. Ne? Und das muss dir eigentlich auch klar sein. Also so der Blick darauf muss ja sein, was habe ich hier für eine Person und wie stark ermüdet die allein schon in einer Session Beuge. Ja, also wenn die jetzt nach 2 Sätzen, nach 2 Arbeitssätzen schon komplett abfällt und das ist jetzt schon mal fast egal, was wir da für Reps fahren, ob wir da jetzt Doubles, Triples oder Fünfer machen, aber nach 2 Back-off-Sets, also insgesamt 3 Sets, ist da dann langsam Feierabend, dann musst du dir halt überlegen, okay, versuche ich da jetzt noch auf Gedeih und Verderb, auf Biegen und Brechen da irgendwie noch einen vierten Satz ranzuhängen oder behalte ich das bei und konzentriere mich dann darauf, an einer anderen Stelle irgendwie Quality Work reinzukriegen durch Hack Squat, durch Belt Squat, durch was weiß ich was. Also da muss man dann halt vielleicht auch wieder auf dieses Experimentier-Thema zurückkommen. ja, probier doch dann einfach mal aus, was funktioniert und versuch dich nicht dran festzubeißen, jetzt irgendwie die 6-7 Sätze Beuge an einem Trainingstag reinzukriegen, sondern dann nimm halt 3 Sätze und baller noch 2 Sätze vielleicht Leg Press oder so und schau mal, wie das funktioniert. Oder dann wirst du zum einen wahrscheinlich mehr Progress machen langfristig, einfach rein physischen Progress, und dann wirst du aber auf der anderen Seite den Athleten auch mental nicht so auseinandernehmen, weil der dann nicht jede Session ins Training geht und sich denkt, ach du Scheiße, jetzt muss ich hier wieder 6 Sätze beugen, Alter. Das wird mich irgendwann, also das machst du halt irgendwie 1-2 Blöcke vielleicht und denkst du, oh, das funktioniert schon, und dann kommt der dritte Block und zerlegt sich einfach komplett, weil du einfach keine mentalen Kapazitäten mehr dafür hast, und das sollte ja auch nicht das Ziel sein. Und dann kannst du dich aber auch nicht hinstellen und sagen, na, der Athlet ist schuld, mein Programming funktioniert immer und das ist das Beste, was es gibt, sondern du musst halt adaptiv sein. Also klar, das Grundgerüst vom Programming kann ja grundsätzlich gleich bleiben. Das ist ja auch das, was Marcellus sagt. Man sollte sich jetzt nicht wundern oder man sollte nicht überrascht sein oder sich daran stören, dass Trainingspläne sehr, sehr ähnlich aussehen untereinander. Meistens sind die Nuancen das, was den Unterschied macht. Und das kann halt sein, ja, eben wie man beispielsweise eine Beuge programmt, wie man ein Heben programmt und so weiter und so fort. Und da haben wir uns jetzt halt auch nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigt, wie man zum Beispiel auch das Heben mit schlechten physischen Voraussetzungen, sprich Hebeln, wie man das angeht. Ne?
Ich würde auch sagen, großer Unterschied ist der Glaube, wie stark Overcompensating funktioniert. Dass du zu viel machst, etwas, was du nicht langfristig regenerieren kannst, was du vielleicht kurzfristig aushältst, aber niemals 3-4 Wochen am Stück machen könntest, dass man versucht, wirklich zu übertreiben, dann halt zurückfährt und danach eine starke Verbesserung sieht. Also, dass man übers Limit hinaus pusht, dann die Ermüdung rausfährt, also klassisch tapern, jemand peak klassisch tapern und dann besser wird, und das halt aber auch im Volumen begriffen, ne? Dass man zu viel macht, was man gerade so ab kann, was man langfristig niemals abkönnen könnte, aber dann macht man das halt, arbeitet sich auf der Spitze hoch, zieht das zurück und dann sieht man einen krassen Increase in der Leistung, sobald man die Fatigue abgebaut hat. Und ich bin der Meinung, dass ich das kaum sehe. Also klar, wenn du, ich finde, es ist wirklich mehr ein, wir spülen jetzt mal die Fatigue raus und sehen dann die Grundleistung. Aber das ist nicht so, als würde jetzt da noch ein Riesensprung draufgekommen sein, zusätzlicher, weil man jetzt übers Limit drüber gegangen ist. Und das wäre mein Problem, glaube ich, was ich formulieren würde. Es wird zu wenig in einem effizienten Bereich trainiert. Es wird sehr viel in einem, oder vielleicht einen Tick zu lange, in einem nicht produktiven Bereich trainiert. Was ich auch unterschätzt habe, was wichtig ist, dass man auch an der unteren Grenze sich öfter mal bewegt. Aber was da dann vielleicht zu lang gemacht wird, dass man halt zu wenig macht. Dann kommt man in eine optimale Zone, wo man gut Progress macht, und anstatt in dieser da zu bleiben und einfach nachzuziehen und diesen Progress mitzunehmen, wird dann zu schnell übertrieben. Das heißt, man kann sich auch nicht weiter so richtig steigern, weil man kurzfristig halt sich zu doll steigert. Da muss man zurückziehen wieder, und dann hat man vermeintlich dadurch durch dieses Overreaching einen größeren Progress gemacht. Aber ich glaube, man könnte einfach mehr Fortschritt machen, indem man sich einfach weiter in dieser optimalen Zone bezeichnet oder langsam durch diese Zone durchgeht und es eben nicht die ganze Zeit untertreibt und dann übertreibt. Ich habe das auch probiert. Ich muss sagen, das waren auch Leute lustigerweise, die nicht so die optimalen Hebel haben. Und vielleicht liegt es auch daran, dass sie da dann nicht so auf Volume Overreaching ansprechen und mehr sowas auf Intensity. Das wäre jetzt auch wieder, gebe ich jetzt mal weiter die Frage, ein zweiter Gedanke. Es könnte ja sein, dass das sehr gut funktioniert mit Leuten, die extrem gute Hebel haben. Und also klar, wenn man das mal über, was man nicht abstreiten kann und was sie auch wirklich anscheinend gut schaffen, du schaffst das, was Agatha macht, was Joe Jordan macht, das schaffst du nicht einfach so. Da musst du dich langsam hintrainieren. Und da ist die Frage, funktioniert das bei Leuten mit guten Hebeln besser mit Volumen? Und was machen wir mit Leuten, die schlechte Hebel haben? Kann man da trotzdem das in einem minimalen Maße machen und dann vertragen sie vielleicht einen Satz mehr Und der ist ja dann vielleicht auch schon entscheidend, ne? Wenn jemand ein Plateau hat, der kommt nicht weiter, dann, dass wir erstmal in einem niedrigen Intensitätsbereich vielleicht so ein bisschen die Reps und Sätze pushen und danach kann der dauerhaft immer einen Satz mehr ab, mal so als Überlegung. Oder sollte man dann vielleicht eher die Zeit nutzen in der Offseason, noch mehr die Accessories zu pushen und da eher Kapazitäten zu schaffen? Oder sollte man da eher mit Intensität pushen? Und das ist vielleicht so der Hebel bei Leuten mit schlechten Hebeln, die man fahren muss, diese Peak-Intensität mal weiter treiben. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher, weißt du, wie man so die...
Ja.
Ich glaube, die Grundfrage ist, kann man auch die Work-Capacity für Comp-Lifts steigern in Leuten mit schlechten Hebeln? Oder ist es einfach Overkill und man kriegt mehr raus, wenn man eher versucht, vielleicht das mit Accessories zu machen. Also im Sinne von jetzt nicht Beinstrecker, aber im Sinne von, dass man vielleicht ein, zwei Sätze mehr Leg Press macht oder Belt Squat und so versucht eher die Kapazität zu steigern und im Rücken würde es nur eher zu Überlastung führen.
Ich glaube, da hast du es gerade schon ganz gut eingefangen. Also wenn wir uns jetzt eine Person angucken, die einfach einen sehr, sehr stark übergebeugten Deadlift hat, ja, und einfach der Backload extrem hoch ist immer, weil die Person einfach nicht super aufrecht starten kann, ist es, glaube ich, nicht unbedingt der erste Schritt zu sagen, wir machen jetzt direkt mehr oder wir versuchen langfristig daran zu arbeiten, mehr Deadlift Work Capacity zu erreichen. Heißt, dass wir dich auf das Level trainieren, wo du mehr heben kannst, also mehr Volumen heben kannst. Sondern dann, also ich glaube, ich würde eher so ein bisschen in die Assistenzen reinarbeiten und versuchen, da mehr zu machen, weil das ist einfach so der sicherere Call. So, da würde ich jetzt natürlich Jason wieder so ein bisschen widersprechen, so mit der Experimentierfreudigkeit, und vielleicht muss man es einfach machen. Ja, kann schon sein, und vielleicht findest du unter 100 Leuten eine Person, die das auch super verträgt, aber wenn ich jetzt in meinem Leben 100 Leute mit beschissenen Deadlift-Hebeln gecoacht habe und bei denen war es in aller Regel so, dass das mehr an Deadlift eher dazu geführt hat, dass die Performance schlechter geworden ist, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr deadliften.
Ich glaube, du hast da ein richtig gutes Beispiel genannt, weil das ist ja auch ein guter experimenteller Ansatz, dass man, wenn die Frage ist, kann ich mit guten Hebeln eher meine Work oder lohnt sich da eher, meine Work Capacity zu erhöhen, weil ich da viel rausholen kann, im Vergleich dazu, wenn ich sehr, sehr schlechte Hebel hat, lohnt es sich ja einfach auch in derselben Person verschiedene Lifts zu vergleichen oder generell verschiedene Extreme von Lifts. Und da machst du einen guten Punkt, weil mit Conventional sehe ich wenig Leute, die dann viel mehr aushalten, die ein bisschen mehr aushalten. Ja, klar. Wie du schon sagst, dass man vielleicht wirklich einen Satz mehr schafft oder man schafft vielleicht am Secondary einen Rap mehr. Und das kann ja wirklich die Kugel ins Rollen bringen. Aber wie du schon sagst, oft ist das nicht so der ausschlaggebende, dieses ausschlaggebende Ding, weil eben der spezifische Lift den Lifter so wenig pusht. Vielleicht schaffst du einen Rap mehr, aber du bist immer noch dann 6 Sätze vom Muskelversagen entfernt für deine Glutes zum Beispiel und dann brauchst du halt trotzdem noch deine Assistenzen und diese eine Rap mehr ist so ein bisschen ihr Hobby Sprung, so da, dann bringt es vielleicht nicht so viel. Andersrum, wenn du dir so übelste Low-Rom-Bencher anguckst, kann ich mit denen direkt 5-6 Mal die Woche 4-6 Sätze trainieren? Nein. Die muss man auch langsam dahin führen. Aber da siehst du dann auch direkt diese Progression, dass sie halt schnell Kapazität aufbauen, schnell besser werden und dann auch profitieren, weil sie das brauchen und weil es jetzt sehr spezifisch ist. Und so finde ich das eigentlich ein sehr, sehr gutes Argument. Und dann beantwortest du ja eigentlich schon meine Frage damit sehr gut. Dann sollte man sich vielleicht eher in Volumenphasen darum kümmern, Accessories mehr zu pushen. Wie zum Beispiel als schlechter Beuger oder als nicht gesegneter Beuger, eher wirklich 1-2 Sätze Leg Press mehr zu machen und das wirklich in der Offseason ans Limit zu bringen und dann auch vielleicht mal ein bisschen den Topsatz tanken zu lassen oder zu ignorieren. Während man vielleicht bei sehr guten, gehebelten Leuten dann vielleicht auch wirklich mehr die Work Capacity pushen kann. Also das ist auch eine Sache, wo ich mich frage, kann ich da mitnehmen? Ich habe ja auch ein paar Beuger, die super aufrecht beugen und da sich zu fragen, hey, wie kann ich da vielleicht noch mehr übers Volumen pushen und nicht nur über die Intensität langfristig, finde ich einen ganz interessanten Ansatz.
Ja, also absolut. Ich würde ja auch sagen, wenn du jetzt ich habe ja auch einige Leute, die ganz gute Beugehebel haben, und da knall ich auch drauf. Ne? Also die beugen dann halt so 2-3 Mal die Woche, auch, also klar, ihre Topsets, die performen sollen, aber machen dann halt auch, also auch schwere Typen trainieren dann halt 6er in der Beuge. So. Mhm. Einfach weil die das hebelmäßig gut abkönnen und schaut man dann halt, was das Lungenvolumen so hergibt, ne? Aber wenn die das gut vertragen, dann kann man das halt auch pushen. So, und dann kommst du halt automatisch an den Punkt, wo du Volume PRs machst. Das war ja auch ein Punkt in dem Podcast, dass man sich halt auch mal auf Volume PRs konzentrieren soll. Ich denke mir, ja, also klar, solltest du Volume PRs machen, aber ich würde die ja schon so programmen, dass die automatisch mehr oder weniger stattfinden. Einfach dadurch, dass wir das Training und das Konzept von dem Training progressiv überladen. Das heißt, wir kommen ja sowieso an den Punkt, wo du dann halt einen 3x6 PR machst, einfach weil wir den über 5-6 Blöcke gut gesteigert haben und weil der uns ganz gut was für die Beuge bringt. Ist ja immer eine Frage der Trainingskonzeption und nicht unbedingt so des reinen Fokuses, würde ich sagen.
Ich denke auch, man kann das so ganz geil vergleichen, wenn du sagst, wir haben hier jemanden, der 6er beugt und da auch vielleicht eine effiziente Zone hat, wo er viel schweres Volumen, also noch schweres Volumen, das gerade noch schwer genug ist und da halt gut Arbeit noch reinbringen kann, ne? Vielleicht so ein Midweight, der gute Hebel hat, so. Dann wäre, glaube ich, der eine Ansatz, wir bleiben in dieser Zone und steigern die einfach immer weiter. Gehen in der Intensität hoch, dann, wenn das Blockende ist, gehen wir wieder ein bisschen zurück, aber höher als beim letzten Block. Dann steigern wir wieder ein bisschen, gehen wieder ein bisschen zurück, aber wieder höher als beim letzten Block. Und so bringen wir Progression rein. Während vielleicht der lineare Periodisierungs-Approach dann mehr wäre, wir nehmen das Gewicht, was er auf den Sechser schafft, machen damit aber erstmal nur 4 Reps, nächste Woche 5 Reps, nächste Woche 6, nächste Woche 7. Dann im nächsten Block, keine Ahnung, 6, 7, 8 und dann sogar 9 Reps damit mit demselben Gewicht. Aber lassen das Gewicht gleich. Und dann, wenn wir damit 9er machen können auf einmal, dann gehen wir runter und steigern dann die Intensität. Das heißt, wir fangen mit 9ern an oder mit 8ern, keine Ahnung, mit derselben, steigern aber die Intensität, gehen dann auf 7er, steigern die Intensität, gehen auf 6er runter, steigern die Intensität. Das wäre vielleicht so ein, nicht genauso, wie es TSG machen würde mit linearer Periodisierung, aber vielleicht so ein Ansatz, wo wir mit 2 Beispielen sehr auf dasselbe Ergebnis kommen würden. Und dann ist immer die Frage, wer hat dann mehr gesteigert? Der von die neu freigeschaltete Kapazität lieber mehr Volumen gemacht hat und das am Ende runtergetapert hat und dann die Intensität erhöht? Oder jemand, der immer im Sweet Spot geblieben ist und die versucht hat, so einfach regelmäßig zu progressieren? Und wenn man drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich wirklich die Frage, wer hat eine höhere Range und kann in verschiedenen Ranges Progress machen und wer hat eine sehr enge Range, wo er effektiv arbeiten kann. Das haben wir auch ein bisschen rausgenommen aus dem Podcast, wo ich dann auch wieder stark an TSG denken musste, dass Leute, die sehr gute Hebel haben, von sehr vielen Rep-Ranges profitieren können. Das heißt, die Spanne ist viel breiter, weil die einfach gutes Krafttraining mit 4ern machen können, aber auch sehr geiles Hypertrophie und noch Intensitätstraining mit 8ern, 9ern machen können. Während jemand, der gute Hebel hat, da ist es halt eng. Wenn es zu schwer wird, tot. Wenn es zu viel wird, tot. So. Und dass man da sich noch mehr im Sweet Spot aufhalten muss, finde ich dann schon sehr, sehr logisch. Meine Frage, sollte man dann vielleicht auch ein bisschen weiter spannen und auch das Volumen pushen, mit dem man der gute Hebel hat? Das versuche ich mir gerade so ein bisschen auch da mitzunehmen aus den Gesprächen und aus den Erfahrungen. Man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht funktioniert, was TG macht. Bei bestimmten Leuten vor allen Dingen funktioniert es anscheinend sehr, sehr gut. Ne?
Genau, und dann muss man also halt auf der einen Seite rausfinden, was sind das für Leute und warum funktioniert das bei denen? Und bei welchen Leuten funktioniert es nicht und warum? Also, ich habe ja so vorletztes Jahr relativ viel so ein bisschen nach dieser TSG-Method programmiert und also auch gerade so Peakings und hatte eher die Erfahrung damit, dass es, naja, sehr ermüdend ist. Also ermüdend in dem Sinne, dass wir wirklich auch Verletzungen akkumulieren, die sich im Zweifelsfall chronifizieren können und das ist das Allerschlimmste, was dir passieren kann für Training und deshalb, finde ich, disqualifizieren sich solche Methoden dann auch relativ schnell. gerade wenn die dann den Anspruch haben an so eine Art, naja, niemandem unterstellen, aber Allgemeingültigkeit. Und da finde ich dann den Ansatz, den wir uns jetzt zum Beispiel von Sean angeguckt haben, Sean Noriega, deutlich besser. Ne? Das heißt, du guckst dir die Person an, wie ist die anthropometrisch gebaut für verschiedene Lifts und danach. Und
wie reagiert die auch?
Und ne? wie reagiert die? Ne? Und dann stellt sich da dann die Kunst raus, was Coaching eigentlich ist. Nämlich, du musst herausfinden, was ist das für ein Typ, auf was reagiert der gut oder sie? Und wie kann ich das in der Range, die ich habe, und die kann halt sehr weit sein und die kann auch sehr eng sein, wie kann ich das ausreizen und wie kann ich da den Spot finden, bei dem mir zum einen der Progress sichergestellt ist, aber zum anderen auch sichergestellt ist, dass die mir nach vielleicht 3 Blöcken einfach komplett von der Schippe springt, weil sie sich nicht mehr bewegen kann. So, weil, und das war ja auch das, was ich im Deadlift erfahren habe in den im letzten Jahr, würde ich sagen, oder im letzten anderthalben Jahr, dass da einfach eine sehr gute temporäre Progression stattgefunden hat. Ja, da lief es über 3-4 Blöcke richtig gut und danach ist es massiv abgestürzt. So, und das haben wir auch nicht irgendwie wieder aufgefangen bekommen, sondern es ist einfach immer schlechter geworden. Die Lifts haben sich immer schwerer angefühlt. Ich bin halt jetzt nicht gut gebaut für den Deadlift, ne? Aber dann muss man sich halt überlegen, warum ist das so? Und ja, also ich würde sagen, dass der Punkt war einfach, dass wir zu viel gemacht haben. Ja, und zu viel Intensität auch über die Woche verteilt. Und da muss man sich dann halt überlegen, ne? Also die haben ja viel auch an diesem Primary Day Focus rumkritisiert, hauptsächlich auf der Ebene, dass es ja so Instagram-Lifting ist, aber ich denke mir halt so, ja gut, okay, aber wenn ich halt den einen Tag in der Woche habe, für einen schlechten Deadlifter zum Beispiel, wo er halt seine Kapazitäten kanalisiert und an einem anderen Tag versuche ich mich wirklich eher auf relativ leichte Rep-Work mit Position-Fokus einzustellen, die ich gut verkraften kann, bei der ich jetzt halt nichts posten kann. So, wenn ich einfach mal an meinem konkreten Beispiel gesprochen, wenn ich jetzt einen Topsatz Deadlift an meinem Primary Tag Single mit 270 hebe, dann poste ich ja den und nicht meinen dritten Vierersatz Beltless Deadlifts mit 170. So. Also das ist aber eine Frage von Instagram Social Media Kultur und nicht von wie sinnvoll ist es daran abgeleitet, Primary Days zu priorisieren und zu fokussieren. Ja, da ist die Debatte
wird
für mich
aber, auch so ein schon gemacht, gefallen. Ne? Bitte? Wird aber, glaube ich, dann trotzdem gemacht, dass sehr viele Leute zu viel. Bevor wir auf das Topsatz-Fokus-Thema kommen, würde ich dich mal gerne fragen, weil du bist ja eigentlich die perfekte Case Study. Du hast gesagt, ihr habt sehr viel gepusht vorher, vor allen Dingen aber Intensität anscheinend. Ich weiß gar nicht, was mehr Intensität oder mehr Volumen. Und hast du beides. Und hast du das Gefühl, du konntest danach, nachdem du erstmal wieder weniger gemacht hast, langfristig
Nein.
mehr machen?
Danach? Also, was heißt langfristig jetzt nach anderthalb Jahren? Nö.
Nee, das eher nicht. Also, dann wär's ja schon verflogen, ne, wenn man dann wieder so lange weniger macht.
Nein.
Aber nachdem, hattest du das Gefühl, dass dadurch deine Kapazität ein bisschen gestiegen ist?
Überhaupt nicht. Also, wir haben ja auch so Vierer, Triple, Double, Single Progression gemacht. Dabei dann aber auch die Progression in den Backoffs mit hochgenommen, also auch ziemlich stark mit hochgenommen. Und da war dann nach dem letzten, ich glaube, da war ein Doubles-Block, von dem aus wir dann in den Singles-Block gehen. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Und der Singles-Block ist dann komplett abgekackt.
Und aber habt ihr nur die Intensität dann quasi gepusht oder habt ihr auch das Volumen irgendwie versucht zu erhöhen und mehr zu machen?
Ja, beides. Also
okay.
Es kam dann noch ein Secondary Day dazu, an dem ich auch Comp gehoben habe. Ich glaube erst 2 Sechser und dann 3 Sechser.
Oh, okay, krass.
Ja. Also es ist.
Also da würde ich jetzt schon erwarten, dass du danach das Gefühl hast, okay, ich kann jetzt mehr ab. Aber ist ja anscheinend ausgeblieben, ne?
Nö, genau, das ist halt nicht passiert. Und ich hatte eher das Gefühl, es ist immer schlimmer geworden.
Und also, wie sieht das aus bei der Beuge? Weil da hätte ich jetzt, also den Eindruck hätte ich jetzt bestätigt, dass du jetzt nicht Also, dass du typische Arbeitskapazitäten hast für deine Hebel, nämlich keine. ja. Und ich sehe es ja auch bei deinem Liften, wo ich mir denke, oh, Digga, das sollte ein leichter Backoff sein. Du quälst dich gerade. Und das will ich ja eben gerade vermeiden. Also, ich finde, bei Convi Deadlift machen gerade fast alle Lifter bei mir Progress. Und die Änderung, die ich gemacht habe, ist, dass ich lächerlich wenig mache. Und dann strengen die sich einmal Woche 4 an und sagen immer, kann ich nicht mehr machen? Das ist ja alles 6 Reps in Reserve, 7 Reps in Reserve, die Backoffs. Dann sage ich, machst du gerade Progress? Kannst du gerade jeden Block mehr machen in diesen super leichten Backoffs und in deinem Topsatz? Ja, wir machen nichts anders. Ja. Freu dich, dass du Platz hast, deine Beuge richtig zu pushen. Dann geht der Deadlift voran. Und
das ist es halt.
Wo ich jetzt, ja, wo ich jetzt aber das Gegenteil vielleicht sehen würde bei dir und du dasselbe gemacht hast, ist deine Beuge. Vielleicht ist es auch nicht so, aber da hast du ja auch richtig geknüppelt mit Tempo, Wiederholungen, 1000 Wiederholungen, also da hast du ja wirklich das bestimmt, das an Reps, keine Ahnung, hattest du nur einen Tag gebeugt oder 2 Tage?
2.
Hast du noch diese Tempo? Da hast du ja dann wirklich das, also mehr als das 3- oder 4-fache an Reps gemacht, was du jetzt so machst.
Genau, aber halt auch deutlich weniger Gewicht. Das muss man halt auch sagen. Da würden wir jetzt wahrscheinlich auf das Tonnage-Thema wieder zu sprechen kommen. Tonnage war wahrscheinlich deutlich höher, aber die Intensität, also die absolute Intensität war halt viel niedriger. Also ich habe ja angefangen mit Low Bar 100 Kilo.
Ich würde eher fragen, wo bist du geendet?
Ich glaube, da hatten wir dann auch.
Bist du geendet?
Ja, doch, wo bist du geendet?
Grammatik-Podcast, hallo.
Die Langzeitprogression ist ja dann auch auf einen Single rausgelaufen und das waren dann, glaube ich, oder auf einen Double und das waren dann 2:10.
Aber so warst du irgendwo in einem Rap-Bereich dann bei 5ern, schon 4ern, wo du gesagt hast, hier mache ich gerade auch so mit der relativen Intensität.
Viel, viel mehr als sonst vorher? Nein. Also ich glaube, die 4er, 5er sind dann auch so in der Range 160 bis 180 gewesen.
Aber nee, das finde ich dann aber schon, dann wirst du ja schon mehr signifikantes Intensität, mehr Volumen gemacht haben, oder?
Ja, war schon, klar war das viel, aber ich mache ja jetzt also, nicht bedeutend weniger. Also bei den Tempo-Squats bin ich ja auch Triple mit 180 plus und ja, aber es gibt mir eher so dieses 160, 170, so. Das ist ja, ist ja jetzt nicht weniger als vorher. Also nicht bedeutend weniger.
Warst du da dann schon ein bisschen an deiner Grenze, als ihr so in dem 4er, 5er Niveau macht? Also war das schon dann alles so 3 Reps in Reserve? Keine Ahnung.
Ja, ja. Also wir sind ja dann, wir haben das ja auch progressiert bis, ich glaube, API 8. Also 2.
Okay, okay.
2 Reps in Reserve.
Ja, okay. Aber dann würde ich dann schon erwarten, dass du nach so einer Phase fitter bist. Und hast du das Gefühl, dass du jetzt mehr Volumen verträgst in der Beuge als früher?
Nö.
Okay, cool. Weil, was ich glaube, was du, ich weiß nicht, wie es früher bei dir war, aber was ich bei dir sehe, ist, dass du so generell auch für dein, also ich meine, gut, du hast noch viel abgenommen, ne? Das könnte natürlich auch mit reinspielen, aber dass du recht zügig durchs Workout ballern kannst und wenig.
Ja.
Dann so, oh, ich muss jetzt erstmal 20 Minuten Pause machen.
Ja, und ja,
erstmal
ja.
Also, Luftringen. Du bist da eigentlich relativ straight, zack, zack, zack.
Ja, ja, also ich glaube, das würde ich auch eher ans Körpergewicht relaten und nicht unbedingt an die Trainings, also als Trainingsgewinn der Fitness betrachten. Aber würde da zustimmen, klar. Also ich bin jetzt nicht mehr so grundermüdet nach einem Satz, sondern bin relativ schnell wieder fresh und kann weitermachen, aber das ist, also, ne, geht mir ja im Alltag auch so und das ist jetzt nicht nur trainingsrelated und würde ich, wie gesagt, ein bisschen eher an den Faktor Körpergewicht koppeln als ans Training an sich. Ja. Reines Volumen früher deutlich mehr gemacht schon. Also war ich auch schon mal ein bisschen leichter, aber da habe ich dann auch zwei bis dreimal in der Woche wirklich schwer gebeugt für meine Verhältnisse.
Aber ja, dann bestätigt, oder das wäre jetzt eine Fall, der dann ja unsere Theorie ein bisschen, ein Case Study, die so ein bisschen zeigen würde, bei schlechten Hebeln, es wird schon ein bisschen funktionieren. Es ist nicht so, dass es Conditioning da gar nicht zutrifft, aber dass du dann nicht viel rauskriegst, vor allem nicht das, was dir dann den großen Fortschritt bringt. Ich habe aber als Gegenbeispiel einen Lifter, vielleicht weißt du auch genau, wen ich meine, der sehr, sehr gute Hebel hat
ja.
Für die Beuge. Aber meiner Meinung nach, Und da will ich als Coach auch immer vorsichtig sein. Du kannst ja nicht allen Leuten immer, dass sie faul und ein bisschen unmotiviert im Sinne von, reiß dich mal zusammen. Es kann ja wirklich sein, dass die einfach tot sind, ne? Und nicht die Energie haben. Und da würde es sich vielleicht wirklich lohnen, mal die Arbeitskapazität zu pushen. Also vielleicht funktioniert das wirklich eher bei Leuten, die gute Hebel haben. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du Beinpresse, da ist ja wirklich unabhängig von Hebeln, wenn du einfach einen in der Beinpresse durchhämmerst, dann wird der natürlich mehr vertragen danach. Also auch an Sätzen. Wenn du einen Anfänger da ein paar Mal reinsetzt, der stirbt halt, wenn du das oft genug machst, ist für den zweimal die Woche Beinpresse normal irgendwann. Ne? Und weil wahrscheinlich, ganz ehrlich, das trifft es doch ganz genau. Du kannst wahrscheinlich begrenzt nur deine axiale Loading, Toleranz gegen Fatigue steigern. Die kannst du safe auch steigern, das habe ich ja jetzt auch gemacht. Andererseits habe ich auch ein bisschen bessere Hebel. Aber was du auf jeden Fall 100% steigern kannst, ist kardiovaskulär und diese typische, wie schnell knall ich durchs Training, wie schnell erhole ich mich von einem Satz, das kannst du 100%ig steigern, egal welche Hebel du hast. Und da ist ja eigentlich das perfekte Beispiel, Beinpresse durchknallen, was wieder Cherry-Picking-mäßig und unwissenschaftlich, wie wir es lieben, das so ein bisschen bestätigen würde. Und wir haben ja auch vorhin gesagt, eigentlich jemand mit guten Hebeln, ist der Squat einfach nur eine sehr spezifische Beinpresse. Vielleicht ist es genau, also ich werde mir den mal vorknüpfen in der Offseason und dann wird der Achterbeugen. Und dann schauen wir mal, ob das was bringt, ob er sich langsam dran gewöhnt. Und dann nutzt man vielleicht die Offseason mehr, um bei Leuten mit schlechten Hebeln mehr so die Accessories wirklich zu pushen und da auch mal ein bisschen mehr die Lücke zu füllen mit vielleicht mehr Legpress. Auch auf Kosten des Topsatzes, was uns zum abschließenden Thema bringt, da hast du ja auch gesagt, würdest du eventuell nochmal überdenken. Und da kommen wir ja wieder zurück auf Jasons Formulierung. Was würdest du diesen Block machen, wenn du weißt, du musst nächsten Block mehr machen? Was auch immer mehr heißt.
Ja, das ist ja schon eine wichtige Frage irgendwie.
Schon, aber da, wo er recht hat und wo ja auch seine Kritik ist, und was er auch damit meint, ist, dass die Leute viel zu sehr, das war ja auch ein Riesenthema, dass die Leute viel zu kurzfristig auf ihre Leistung gucken. Und ja, dass er ja Leistungen in langen Blöcken bewertet. Und da habe ich mich auch sehr erwischt gefühlt, dass es da wirklich viele gibt, die den kompletten Block nur nach dem Topsatz bewerten. Und zwar jeden Block. Jeder Block wird bewertet, wie läuft mein Topsatz. Auch jede Woche wird bewertet, wie lief mein Topsatz diese Woche. Wo ich sage schon, ey, chillt mal, wart mal auf Woche 4, das ist doch immer dasselbe jetzt. Und andererseits kannst du auch nicht jeden Block erwarten, dass immer genau diese eine Woche an dem einen Tag wirklich super gut, zumindest gut genug, um PR zu erzielen. Aber da wird sich oft drauf fokussiert und dann merke ich, die Leute fokussieren sich null auf ihre Backoffs mitunter. Die pushen die nicht gut genug und die sind ja viel wichtiger für den Progress. Ja. So, Topset ist halt ein Indikator, ne? Ist Übung und Indikator. Aber das, die Backoffs machen dich doch stärker. Und dann wird das halt auch zugunsten des Topsets wird dann die Backoff mitunter vernachlässigt.
Ja.
Und ja, wie siehst du das? Hast du das beobachtet, das auch oft? Und wie hat sich das bei dir ausgewirkt, dass die Topsätze weggefallen sind bei der Bank oder viele Topsätze?
Das kann ich jetzt tatsächlich noch nicht so richtig sagen. Also hauptsächlich hat sich es darin ausgewirkt, dass die Übung für die schweren Singles nicht so gut war. Also sie haben sich als schwerer und träger angefühlt. Die Backoff-Sets haben aber super progressiert. Also ich glaube, ich habe, was waren es, 4x4 PR'd. Witzigerweise genau das Beispiel, was die im Podcast hatten. Und
aber ich finde das so witzig, wie du das jetzt auch so, ja, also das erste, also Tops, das funktioniert gar nicht mehr. Und dann so, ja, und ich habe die Backoffs PR'd. Und ich denke mir so, Digga, wir machen seit Wochen, oder das war ja wirklich ein Problem, dass wir da keinen Fortschritt gemacht haben. Und die sind halt viel besser gelaufen, fand ich.
Ja, total. Also bin ich auch bei dir, hab mich, also das vernebelt dann natürlich so ein bisschen die Wahrnehmung davon. Da erwische ich mich ja natürlich.
Es sagt halt trotzdem,
wundervoll. Genau, da eben, weil du halt einfach, es ist natürlich auch mit Schmerz verbunden, das ist ja auch noch so ein Thema, was da reinfällt und ist ein bisschen multifaktorieller. Und natürlich wäre man gern lieber fit und würde 200 drücken, als, also ich zumindest, als 160 4x4. Aber ja, also da, dann muss man sich auch immer wieder besinnen auf den langfristigen Blick auf Training. Und das mache ich ja auch bei meinen Leuten immer wieder, ne? Also wenn jetzt mal, wie im Beispiel letzte Woche, dann so Topsets gefailed werden in Woche 4, beziehungsweise die nicht so zu der Erwartung performen, es ist okay. Ne? Also du hast dann halt trotzdem immer noch sehr, sehr gute Rap-Work, sehr, sehr gute Backoffs reingebracht, die im Regelfall schwerer waren als im Block davor und du weißt, du machst den Progress und du, wenn du dir jetzt halt den Lift nicht holst, dann im nächsten oder übernächsten Block, das ist alles eine Frage der Zeit und eine Frage der Übung. Und wie gesagt, da spielen ja auch viele Faktoren rein. Das haben wir ja letzte Woche alles besprochen, machen wir jetzt nicht nochmal. Und in der Hinsicht kann ich den Fokus oder die Kritik am Topset-Fokus natürlich auch verstehen. Was ich aber trotzdem möchte, ist, dass das performt. Also ich möchte ja feststellen, was muss ich tun? Und das ist ja am Ende des Tages, sind wir Powerlifter und wir gehen irgendwann auf einen Wettkampf und auf dem Wettkampf müssen wir Leistung ab oder wollen wir Leistung abliefern. Und das gesamte Projekt Training sollte ja schon auch dahin führen, dass du sagen kannst, okay, ich weiß ganz genau, was ich machen muss, damit ich performe. Und du musst halt auch daran arbeiten, dieses Prinzip auf den größeren und aber auch kleineren Blickwinkel skalieren zu können. Also was muss ich in der Woche machen, damit mein Primary-Tag performt? Ja, ich aber trotzdem in meinen Backoffs und auch an meinen Secondary-Days den Progress mache, den ich brauche. Und was muss ich tun, damit das in 3 Blöcken gut funktioniert? Oder in 4? Oder zum Wettkampf in einem halben Jahr? Also diese Fragen müssen schon irgendwie immer zugrunde liegen, wenn ich Trainingsplanung betreibe oder auch wenn ich mir Trainingspläne von mir selbst, also wenn ich die selber ausführen möchte, anschaue. Also das müssen schon zugrunde liegende Fragen sein.
Auf jeden Fall. Du hast doch direkt mich da erwischt bei einem Gedankenexperiment, dass ich ja eigentlich das schon versuche, kategorisch ein bisschen zu trennen. Topsätze sind dafür da, die Anordnung der Tage, dass dieser Single performt. Und Single performt heißt, ich kann meine Leistung abrufen. Das ist so meine Unterscheidung. Kann ich meine Leistung abrufen und kann ich meine Leistung steigern? Und für mich ist ein guter Single immer nur ein Indikator dafür, wie gut ich meine aktuelle Leistung abrufen kann. Also ob das Sequencing, das Fatigue-Management, das Priming so stimmt, dass ich halt an diesem Tag maximal performen kann. Und da gehört auch für mich rein, so mehr Topsätze machen, wann mache ich welche Topsätze, wie hoch ist die Intensität, was mache ich auch vielleicht an Rap-Work, um diesen Single zu pushen. Ne? Das ist aber alles für mich so Anordnung, klar, und auch weitere Topsätze. Und die andere Aspekt ist, steigt meine Leistung. Weil meine Grundannahme ist immer, wenn du, ich sag mal, ein Scheiß-Peaking hast und du kannst dann auf deinen Single, keine Ahnung, 190 machen oder du hast ein perfektes Peaking und kannst auf deinen Single 200 machen. Und deine, ich sag jetzt mal, 5er Backoffs sind bei, was wäre realistisch, 155 oder 160 oder sowas. Einfach mal als Beispiel, nehmen wir das mal an. Wenn du diese 160 auf deinen 5er irgendwann auf 170 steigerst und sich sonst nichts verändert, ist meine Theorie, dass du dann mit dem schlechten Peaking nicht mehr 190 machst, sondern 200 und dass du dann mit dem guten Peaking nicht mehr 200 machst, sondern 210. Du wirst es teilweise so ausreizen können und auch deine Performance im Topset so steigern können, dass du mehr rausholen kannst. Aber ein Topset ist immer, wie viel kannst du rausholen aus dem, was da ist. Und das wirkt sich teilweise, das kannst du natürlich nicht so strikt trennen, ne? Das wirkt sich auch manchmal, ist das genug Stimulus wie beim Deadlift? Da ist dieser eine schwere Single ein sehr guter, wichtiger Stimulus, um auch einfach die Grundleistung zu steigern. Aber das würde ohne die Beuge auch nicht funktionieren. Wenn du nicht mehr beugen würdest, dann würde das Deadlift-Volumen so auch nicht reichen, so ein Minimal Approach. Da würdest du auch abkacken. Und deswegen finde ich immer, das ein bisschen wichtig, getrennt zu betrachten, wie steigere ich Leistung und wie rufe ich am effizientesten diese Leistung ab. Wo du aber schon komplett recht hast, wenn ich das eine nur fokussiere und zum Beispiel 10er machen würde, 12er, wie würde ich diese 12er am krassesten pushen? Ja, indem ich halt sau viel High Reps mache, sau viel 12er. Aber da würde dann irgendwann wahrscheinlich das überhaupt keinen Übertrag mehr auf die Single Performance haben. Und der Gag ist, am Anfang hat das vielleicht sogar Übertrag noch auf deine Single Performance, dass das wirklich deine Gesamtleistung steigert, weil du vielleicht noch ein Anfänger bist und da auch sehr viel performen kannst. Aber wenn du stärker wirst, kann es irgendwann ja wirklich sein, dass diese Bereiche, in denen du dich befindest, nicht mehr genug Spezifität haben für dein Single. Und deswegen stimme ich dir zu. Es ist natürlich trotzdem wichtig, dass man den Single mit drin hat und langfristig guckt, dass der auch performt und da auch die, dass der Übertrag noch da ist von Leistung und Leistung abrufen oder dass wir hier eine Leistung trainieren, die gar nichts mehr mit unserem Single zu tun hat. Ich glaube, darauf will ich hinaus, dafür ist das schon wichtig. Ja. Aber ich schätze schon, dass ich bei vielen, wir haben ja jetzt auch diese höhere Topsatzprogression, dass man mit Vierern, Dreiern vielleicht anfängt und dann Zweier Singles sich steigert über die Blöcke, dann wird das ja auch aus einem Topsatz ein Stimulus-Set, ne, wo du dann vielleicht eher auch mehr die Leistung auch steigerst und nicht nur die Leistung abrufst. Und ich überlege mir jetzt auch noch ein paar andere Maßnahmen. Ich glaube, bei Bank ist es sehr schwer, wenn Leute, die, weiß ich nicht, wenn jemand schon für sein Gewichtslimit sehr stark bencht, das aber absolut sehr wenig ist und dann 2,5 Kilo Steigerung jeden Block halt viel wäre, vor allem wenn du das halt, keine Ahnung, 12 Monate am Stück machst, so, ne, dann sage ich auch mal, ja, jetzt machen wir das 12 Monate so weiter und dann hast du den Weltrekord. So. Also da muss halt klar sein, dass du nicht jeden Block ein PR machen wirst und vor allen Dingen, dass du nicht jeden Block dieselbe Steigerung haben wirst. Das wird ja auch mal schwanken. Du wirst doch mal eine Scheißwoche 4 haben und dass man da vielleicht irgendwie das ein bisschen aufspart. Ich weiß nicht, ich hatte bei manchen beim Deadlift immer so diese abwechselnde Periodisierung. Ein Block machen wir einen leichten Single in Woche 4, steigern nicht so krass und pushen aber die Backoffs richtig stark und dann im nächsten Block fokussieren wir uns auf den Single und machen das immer abwechselnd. Ich finde aber, das ist zu wenig. Jetzt überlege ich, wie man das vielleicht noch bei, zum Beispiel bei der Bank, wo man halt mehr Singles macht, ob man wirklich öfter mal Fatigue-Singles macht. Ob man die vielleicht über die Woche, über den Block zumindest, die ersten paar Wochen als Fatigue-Single macht und in der letzten Woche den vorne ranpackt und das schwerste Backoff schon in der vorletzten Woche quasi erledigt hat. Solche Modelle und dann eher in Wettkampfnähe dann den Single wieder vorzieht, dann den Fokus mehr auf diesen Single wieder rückt. Werde ich bei dir auf jeden Fall so einführen, weil bei dir war wirklich ein krasser Fall, dass die in allen Lifts eigentlich, ne, dass der Topsatz schon sehr stark die Leistung beeinflusst von den Backoffs und mitunter dann auch den Fortschritt vielleicht ein bisschen
einfach. Vor allem in Woche 4. Aber in den Wochen davor würde ich sagen, ist es relativ gut überschaubar gewesen. Mhm. Da haben dann die Backoffs immer noch ziemlich gut performt. Und dann in Woche 4. Ja.
Problem ist aber, dass es dann mitunter nicht ausreicht, die ersten 3 Wochen leichter bei dir anzugehen im Topset, weil du brauchst ja auch das schwere Topset. Und da kommt dann halt die Kunst rein, ne? Wie balanciert man das? Das wird spannend, aber ich bin da jetzt sehr zuversichtlich so. Das war ein gutes, naja, gutes will ich nicht nennen. Ne? Das tut mir natürlich mega leid mit dem Handgelenk, dass du da verkriegsknallt ist, aber ein bisschen Glück im Unglück, da auch was draus gelernt, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. So. Und Balance finden, damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge.
Hä?
Ein du, kleiner.
Wenn. Du hast was draus gelernt, da wäre die Überleitung. Wenn ihr auch was lernen wollt,
für wenn euren ihr Coach. Auch was lernen wollt. Nein, wenn wir an euch lernen sollen. Kleiner Call to Action. Ich habe mir jetzt für nächste Woche eine Agenda aufgeschrieben, dass wir Top-Filme vor dem Wettkampf vorstellen. Also schreibt uns unbedingt auf Instagram euren Lieblingsfilm, damit wir den hier vorstellen und einordnen können. Schreibt uns auch, wenn ihr endlich Gas geben wollt im Training. Also eine DM fürs Coaching. Wir haben beide noch einen Platz frei, soweit ich das in Erinnerung habe. Und würden uns freuen, wenn wir mit euch zusammen arbeiten können. Also schreibt uns da gern. Ihr findet auch die Inquiry Forms in unseren jeweiligen Beschreibungen. Und ja, damit enden wir diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder im Birdcamp Powerlifting den Podcast. Vielen Dank, Maxi. Vielen Dank an mich.
Danke dir, Falk. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel gelernt.
Und bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Tschüssi.